Herr Jesus Christus, ich möchte euch einfach jetzt nochmal einladen, so in unsere Gedanken zu kommen. Dass wir etwas von dem spüren, Herr, was deine Sehnsucht ist, uns zu begegnen. Ich bete, dass dein Wort uns erreicht, dass du jetzt zu uns redest durch dein Wort und dass wir erleben, Herr, wie du ja, uns Gedanken gibst, die uns weiterhelfen im Glauben, die uns aufrichten. Amen. Liebe Gemeinde, in den letzten Wochen, als mir gesundheitlich nicht so ganz dolle ging, da ist in mir irgendwie die Frage wichtig geworden, wie eigentlich der Glaube an Jesus Christus in mir lebendig bleibt. Wie ich den Herausforderungen des Lebens im Glauben begegnen kann, wie ich in der Gemeinschaft mit Jesus bleibe und nicht einfach irgendwie aufgebe und mich resigniert abwende. Oder irgendwo in Panik, irgendwo mich zu verkriechen und irgendwie nicht mehr so recht wissen, wie es weitergehen soll und irgendwo Gott ganz weit entfernt nur noch zu sehen. Jesus sagt uns im Johannesevangelium, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das will ich. Ich will in Jesus bleiben. Ich will an diesem Weinstock wirklich angeschlossen bleiben. Ich will, dass diese Kraft Gottes durch mich fließt und dass ich an dieser Kraftquelle ganz fest angedockt bin. Dass mein Stecker in der Kraft des Heiligen Geistes angeschlossen bleibt. Das will ich. Aber ich habe mich ernstlich gefragt, wie mache ich das eigentlich? Manchmal sind solche Zeiten, wo es einem nicht so dolle geht, eigentlich immer ganz, ganz heilsam, immer ganz gut, weil wir anfangen, existenzielle Fragen zu stellen. Und die sind wichtig im Glauben. Die müssen wir immer mal wieder stellen. Wie mache ich das eigentlich? Wie habe ich persönlich irgendwie ein Prinzip, eine Möglichkeit, wie ich das konkret mache, in Jesus zu bleiben. Wie mache ich das, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich keine große Kraft aufweisen kann, mich gegen alle Widrigkeiten entgegenzustellen? Und im Nachdenken darüber ist mir einfach der bekannte Vers aus Apostelgeschichte 2, Vers 42 eingefallen. Das ist immer so, in Zeiten der Kraftlosigkeit wird immer das, leuchtet immer das immer wieder auf, was wir gut kennen, was uns bekannt ist. Und da, weil ich schon sehr viel über diesen Vers und über überhaupt diesen Bericht, den Lukas gibt, aus der ersten Gemeinde drüber nachgedacht habe, da fiel mir das auch gleich wieder ein. Hier berichtet ja Lukas über die erste Gemeinde in Jerusalem und wie sie die erste Zeit ohne Jesus, Jesus war ja dann schon auch auferstanden und aufgefahren zum Himmel, wie sie die erste Zeit ohne, dass Jesus sie direkt an die Hand nahm und sagt, hier bin ich bei euch und wir gehen da zusammen durch, wie sie das durchstehen konnten. Sie haben erlebt, dass Jesus sein Versprechen wahrgemacht hat, den Heiligen Geist gesandt hat, den Tröster, den Parakleten, dass er ihnen den geschickt hatte. Aber sie mussten auch lernen, zurechtzukommen. Und wie die erste Gemeinde das gemacht hat, die ersten Christen, ist ein Vers, der das eigentlich sehr passend und einfach eigentlich ausdrückt. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. So lesen wir das in der Apostelgeschichte 2, Vers 42. Alle wesentlichen Elemente einzelner Christen und auch von Gemeinden, wenn sie geistlich stabil bleiben und wachsen wollen, und eigentlich ganz einfache Tipps und ganz praktisch umsetzbar. Es ist ein Angebot Gottes, was uns hier in der Heiligen Schrift offenbart wird, mit dem er unser geistliches Leben immer wieder neu beleben will. Mit diesen vier Sachen. Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen oder Abendmahl, was wir auch gleich miteinander feiern wollen, und das Gebet. Vier Punkte, ganz unaufgeregt, kein großes Konzept, ganz einfache Dinge. Die Lehre der Apostel, das bedeutet für mich eigentlich nichts anderes als das Leben mit Gottes Wort. Das hier, damit zu leben, seine Kraftquelle. Seine Kraftquelle sondergleichen. Weil ich muss gar nichts irgendwie selber machen oder selber mir ausdenken oder irgendwo was Großartiges zusammenreimen. Brauche ich alles nicht. Steht hier schon drin. Hier spricht Gott zu mir und sagt mir Dinge. Zum Beispiel, wenn es dir nicht gut geht, lies hier drin. Leg sie nicht weg, sondern fang an drin zu lesen. Hol sie her. Bibel lesen, darüber nachsinnen, sich darüber austauschen, Fragen stellen, sagen, kapiere ich nicht, wie siehst du das? Diskutieren, miteinander manchmal auch ringen um die richtigen Antworten, sich die Köpfe darüber heiß reden, alles gut, alles richtig, alles wichtig. Nur eins funktioniert nicht, Gottes Wort links liegen lassen. Kraftlosigkeit ist dann in deinem Leben vorprogrammiert. Du kommst nicht umhin, dir eine Bibel anzuschaffen und in dem Ding zu lesen. Auch wenn das manchmal mühsam erscheint. Auch wenn wir da manchmal mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen dran haben. Und so oft ich die Bibel schon gelesen habe, ich habe immer noch Fragezeichen drin. Und dennoch ist es eine Kraftquelle, wie du erlebt hast in dem Psalmwort. Es gibt einfach Aussagen, Zusagen Gottes, die wir dort lesen, die mich dann ansprechen und mir helfen. Der nächste Punkt, der wesentliche Punkt, ist die Gemeinschaft. Aber die sind doch alle schlechter wie ich. Die können mich doch gar nicht verstehen in meiner Not, in meinem Elend. Und mein Elend ist ja was Besonderes. Das kann ein anderer ja nicht verstehen. Und überhaupt, was wollen die von mir denken, wenn ich plötzlich schwach bin? Stell dir vor, als Pastor, und du hast keine Kraft mehr. Es geht doch nicht, wo der doch auf dem Sockel steht. All diese Gedanken, kennt ihr das? Gemeinschaft heißt schlicht ich für dich und du für mich. Das brauchen wir. Wir sind so geschaffen von Gott. Wir können nicht alleine überlegen. Wir sind keine Einzelkämpfer, die da irgendwo auf dem christlichen Berg stehen und ganz alleine zurechtkommen. Das geht nicht. Wenn du kraftlos bist, suche Gemeinschaft und fliehe ihr nicht. Ihr zu fliehen hat meistens damit zu tun, es ist eine Form von Stolz. Und Stolz mag unser Herr nicht. Wir sagen nämlich den anderen, ihr seid nicht in der Lage, mir zu helfen. Ich sage meinen Glaubensgeschwistern, ihr habt nicht genug Glauben für mich. Wir haben genug Glauben füreinander. Ich glaube, die Wahrheit über Gemeinschaft hat der Prediger sehr schön ausgedrückt. In Prediger 4, Vers 12, da heißt es, einer mag überwältigt werden, aber zwei, die können widerstehen. Und eine dreifache Schnur, die reißt nun mal nicht leicht in zwei. Dem ist meines Erachtens auch nichts mehr hinzuzufügen. Ein weiter wichtiger Punkt ist das Gebet. Das Gebet ist das Atmen. Das Atmen meiner Seele, das Atmen des Christen. Ohne Gebet geht's nicht. Wenn du denkst, ich brauche nicht beten, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du keine Kraft hast. Und mit Gebet meine ich nicht nur, obwohl es legitim ist, so im letzten Moment, ach Herr, jetzt brauche ich noch deine Hilfe, sondern beten ist für mich mehr. Freud und Leid mit dem Herrn zu teilen. Es ist der Ausdruck meiner persönlichen Intimität mit dem Herrn. Ich sage ihm, was mich ärgert. Ich sage ihm, was mich freut. Ich sage ihm, was mich sorgt. Ich sage ihm, was ich nicht verstehe. Ich rede mit ihm. Und er redet mit mir. Gebet ist meine Kraftquelle. Sie ist Trostquelle. Es ist im Prinzip die Quelle, die die Ressourcen aus Gottes Kraft in Bewegung setzt. Gebet bewegt den Arm Gottes. Gebet trägt mich durch die Krisen und Herausforderungen des Lebens und erhält mich in echter Kommunikation mit unserem Herrn Jesus Christus. Das heißt nicht umsonst, betet ohne Unterlass. Und ich weiß nicht, ich kann mich an keine Gebetszeit erinnern, ob das dienstags morgens ist oder mittwochs oder in irgendeiner Dienstbesprechung der Gemeindeleitung oder was. Ich kann mich an keine Gebetszeit erinnern, wo ich nicht hinterher merke, das tat jetzt gut. Das war gut. Ich kann keine Gebetszeit, wo ich mit anderen Geschwistern gebetet habe, an mich erinnern und sagen, das war nichts. Das gibt's nicht. Sondern immer erlebe ich im Gebet mit meinen Geschwistern, da ist etwas, was mich aufbaut. Und seien wir mal ehrlich, der Herr sagt auch, wir sollen im stillen Kämmerlein beten. Das kann ich auch. Aber wenn es mir nicht gut geht, wenn ich kraftlos bin, dann finde ich manchmal mein stilles Kämmerlein nicht. Und dann ist es gut, Geschwister zu haben, die sagen, ich bete mit dir. Wir beten miteinander. Und das Letzte, was Lukas uns hier einfach berichtet von dem, wie es die ersten Christen gemacht haben, dass sie miteinander ganz regelmäßig das Brot brachen, das Abendmahl. Und dass ich heute ein bisschen mehr noch andenken möchte, weil wir heute auch Abendmahl miteinander feiern. Das Abendmahl ist für mich eine sichtbare Glaubenserfahrung. Ich wünsche mir ja oft, dass ich mal was sehe. Gestern waren wir auf einem Gottesdienst, ein Jugendgottesdienst, Flenders heißt er doch, ne, Daniel, da war Christian Heiner Rust, hat da gepredigt zum Thema Heilung. Und er sagt, ja, wir wollen das ja sehen, ich würde das ja gerne mal sehen. Aber wir wissen das ja nicht, wie Gott das macht. Also, dass man so zugucken kann, wie jetzt so eine Heilung passiert. Wir sehen das Ergebnis oder wir sehen vielleicht auch ein anderes Ergebnis, als wir uns vorgestellt haben. Aber wir würden das gerne sehen. Ich will meine Glaubenserfahrung mal so richtig sehen können, was da passiert. Im Abendmahl ist es eine sichtbare Sache. Es ist etwas, das durch ein äußerliches Zeichen begleitet, von Jesus Christus eingesetzt ist und durch die der Herr an uns handeln will. Vorausgesetzt, wir bringen eine entsprechende Haltung mit. Hier handelt es sich um eine direkte Begegnung mit Jesus Christus, die uns in der Beziehung zu ihm stärken will. Abendmahl ist kein Anhängsel an den Gottesdienst. Abendmahl ist eine ganz tiefe Begegnung. Wir dürfen den Herrn durch die Aufnahme von Brot und Traubensaft oder Wein physisch schmecken, ihn erleben. Das Abendmahl war von Anfang an in den christlichen Zusammenkünften hineinverankert. Unsere ersten Glaubensgeschwister konnten das Abendmahl noch nicht im Tempel feiern, hatten aber schnell einen weiteren wichtigen Versammlungsort entdeckt, nämlich ihre Privathäuser. Dabei können wir uns Zusammenkünfte ähnlich unsere heutigen Hauskreise vorstellen, von denen Lukas in diesem Kapitel einige Verse weiter berichtet. Und die haben ihr Abendmahl ganz konkret in Mahlzeiten gehalten. Wenn sie das Brot gebrochen haben, was sie zum Abendbrot gegessen haben, haben sie gesagt, das hat Jesus für uns getan. Vergesst das nicht. Er ist am Kreuz von Golgatha für uns gestorben. Und als der Becher rumgereicht wurde mit dem Wein, vergesst es nicht. Jesus hat sein Blut für uns vergossen. Denkt daran. Es geht weiter. War für die ganz wichtig. Erst später im Verlauf des ersten Jahrhunderts nach Christus gab es gottesdienstliche Versammlungen der Gemeinde am Sonntag, so wie wir das heute vielleicht kennen, dem Tag der Auferstehung Christi. Dort wurde wohl regelmäßig das Abendmahl gefeiert. Genauso wie damals hat der Herr mit dem Abendmahl, aber auch für uns heute, ein Zeichen gesetzt, durch das er an uns handeln will. Vorausgesetzt, wir stehen in einer lebendigen Beziehung zu ihm. Tun wir das nicht, ist das rein ein Stückchen Toastbrot und so ein Häppchen Traubensaft aus dem Kelch. Mehr ist es nicht. Aber in der Beziehung zu Gott, in der klaren Nachfolge Jesu, das klingt jetzt ein bisschen katholisch, aber das meine ich nicht, verwandelt sich das. Verwandelt sich dieses Zeichen in eine Kraftquelle. Wird etwas, was wir als Symbol tun, plötzlich eine lebendige Kraft. Wir können das nicht erklären, aber es ist der Geist Gottes, der das bewirkt, der es uns erfahren lässt. Das Abendmahl, es ist uns gesetzt als Vergewisserung unserer Erlösung. Wenn du das Abendmahl zu dir nimmst, dann darfst du gewiss sein, ich bin erlöst. Und was auch für ein Problem da ist, was für eine Fragestellung in deinem Leben da ist, die Gewissheit, der Herr ist größer. So oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das bedeutet nichts anderes. Wir verkündigen und sagen damit aus und drücken damit aus. Wenn ich jetzt an diesem Abendmahl nachher teilnehme, dann sage ich damit, der Herr ist groß. Der Herr ist größer. Er hat mich erlöst. Er hat mein Leben vom Verderben erlöst, wie es in dem Psalmwort heißt. Und das eignet nicht mehr an. Das Abendmahl, es erinnert uns zuerst an den Tod Jesu für uns. Der Herr ist für uns Sünder gestorben. Er hat seinen Leib am Kreuz brechen lassen und hat sein Blut für uns vergossen, damit wir, nachdem wir dieses Angebot bei unserer Bekehrung angenommen haben, wieder versöhnt mit Gott leben dürfen. Die Kraftquelle schlechthin ist Versöhnung mit Gott. Kein schlechtes Gewissen, was uns davon weghalten kann. Kein Selbstverdammnis, keine Schuldgefühle, die uns die Kraft rauben können, sondern einfach, Papa, hier bin ich, gib mir deine Kraft. Das Abendmahl will uns aber nicht nur daran erinnern, was unser Herr hier vor 2000 Jahren getan hat und was wir uns bei unserer Hinwendung zu ihm angenommen haben. Vielmehr will er uns vergegenwärtigen, wer wir in den Augen Gottes immer noch sind und so lange bleiben werden, bis wir Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Auch das ist wichtig, dass wir da eine klare Vorstellung haben, wer wir eigentlich sind vor Gott. Wer sind wir vor Gott? Begnadigte Sünder. Begnadigte Sünder. Im Römerbrief, im Kapitel 3, da lesen wir, sie sind allesamt Sünder. Du und ich. Und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Aber sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Wir neigen dazu, das zu vergessen. Beides zu vergessen. Begnadigt zu sein und dennoch Sünder zu sein. Und da kommen oft ganz falsche Haltungen hinein in unser Leben. Entweder indem wir denken, obwohl wir begnadigt sind und die Strafe auf Jesus liegt, das verkündigen wir auch und da reden wir auch oft drüber und das hören wir auch oft, aber Gott will mich immer noch bestrafen. Gott möchte doch immer noch mal so einen hinten reingeben, weil es ja nicht geklappt hat. Wir immer noch in einer krampfhaften Haltung leben, irgendwie der Strafe Gottes doch noch entfliehen zu müssen und darum mit aller Gewalt versuchen, bloß nichts falsch machen im Glauben, lieber nichts machen, als was Falsches machen. Und dabei das wahre Leben aus Christus völlig verpassen. Wie viele sind so unterwegs? Die haben noch Angst vor der Strafe. Wir lesen in Jesaja, meine Strafe liegt auf ihm. Meine Sünde ist bestraft. Und im Abendmahl vergewissern wir uns darüber. Meine Schuld ist gesühnt. Ein für alle Mal. Gott schaut uns nicht vom Himmel an und sucht die nächste Gelegenheit, wo er dir eine reindrücken kann. Das ist falsches Gottesbild. Gott sieht uns als Kinder an, als geliebte Kinder, deren Schuld von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gesühnt wurde. Die existiert vor Gott nicht mehr. Das ist die eine Haltung, die ziemlich falsch ist. Manchmal läuft es auch umgekehrt. Oder indem wir umgekehrt so sehr uns darin geübt haben, das Gesetz zu halten, alles richtig zu machen, dass wir uns innerlich sogar etwas überheben und im Vergleich mit anderen der Überzeugung sind, wir sind doch ein bisschen besser als sie. Und Gottes Wohlwollen steht uns doch gewisserweise dann auch zu. Schließlich habe ich das ja nicht gemacht, was der gemacht hat. Schließlich habe ich ja wirklich mich bemüht, die Gesetze zu halten. Und ich habe ja wirklich mich angestrengt und habe alles versucht, richtig zu machen. Bin nicht fremdgegangen, habe keinen umgebracht. Ansonsten tue ich auch mal ein bisschen was in die Kollekte. Wir pochen auf das Gesetz und fordern, wenn andere es dann nicht einhalten, dann bitteschön, dann soll Gott sie bestrafen. Das ist das, was die Pharisäer taten. Ich nenne das mal das Pharisäer-Syndrom. Bitte bedenke dabei, auch aus dem Römerbrief hat Paulus da sehr eindeutig zugelehrt. Kein Mensch kann durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein. Im Gegenteil. Paulus lehrt weiter, das Gesetz ist dazwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtiger würde. Wenn du das tust, genau so zu sein, bist du noch ein größerer Sünder, als wenn du es nicht tust, sagt Paulus hier, wenn man das mal auf Deutsch übersetzt. Und so lehrt es Paulus. Und er lehrt weiter, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Im Abendmahl müssen wir wieder wissen, wer wir sind vor Christus. Begnadigte Sünder. Und das lässt mich stark werden. Das lässt mir etwas Kraft zufließen. Weil ich weiß, es gibt Situationen in meinem Leben, wo ich nicht in der Lage bin, große Glaubensleistungen zu leisten oder mich groß zusammenzureißen oder sowas. Ich weiß, ich bin ein Sünder, aber ich bin begnadigt. Indem wir das Abendmahl zu uns nehmen, will der Herr uns beides neu bewusst machen. Ja, wir sind und bleiben in unserem Tun Sünder, aber wir dürfen immer wieder aus seiner Gnade heraus leben und sind so in den Augen des himmlischen Vaters gerechte Kinder Gottes. Wenn wir gleich Abendmahl feiern, dann tun wir das als gerechte Kinder Gottes, wenn Jesus Christus unser Herr und Heiland ist. Die Sache mit der Würdigkeit. Wenn wir das tun, das macht uns stark. Das macht uns resilient gegen Angriffe und Anfeindungen. Es gibt uns Widerstandskraft. Das Abendmahl lässt uns unsere wahre Identität in Christus neu bewusst werden. Und noch einige Punkte, die auch sehr, sehr wichtig sind, aber die ich ein bisschen kürzer fassen möchte. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. So lesen wir in den Einsetzungsworten. Es verdeutlicht, da ist ein Bund zwischen Gott und mir. Das Abendmahl, das der Sohn Gottes mit seinen Jüngern gefeiert hatte, war in seinem Wesen Teil eines Passafestes. Das Passa erinnert bis heute gläubige Juden an den Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hatte, bei der Befreiung aus Ägypten und dem Bundesschluss am Sinai. In beiden Situationen spielt Blut von Opfertieren, von Lämmern eine bedeutende Rolle zur Errettung. Es musste Blut vergossen werden, damit der Vertrag gültig gemacht wurde, damit die Errettung gültig wurde. So können wir das im Exodus lesen. Und diesen Gedanken hat der Herr im Abendmahl durch den neuen Bund aufgegriffen und festgemacht. Das Abendmahl vergegenwärtigt mir also die Treue Gottes, der zu seinem Bund mit uns steht. Kleine Zwischenfrage, Quizfrage. Was ist, wenn wir nicht treu sind? Gott ist trotzdem treu. Und im Abendmahl darfst du vergewissert sein. Gott steht zu dir. Auf ihn ist Verlass. Er hält seine Verheißungen, die er zur rechten Zeit auch erfüllt. Er hält sie. Gleichzeitig gehört natürlich zu einem Bund auch immer eine beidseitige Sache. Auch wir werden erinnert an unser Versprechen, ihm zu gehören. Er wendet sich nicht ab, wenn du etwas falsch machst. Aber er fragt dich, was ist denn, der du getauft bist, der du das öffentlich bekannt hast, auf den Namen Jesu Christi, ihm nachzufolgen. Willst du mir noch nachfolgen? Gehst du mit? Ich ziehe mich nicht zurück, aber was mit dir? Und das gilt hoffentlich immer noch, das Versprechen, das du gegeben hast. Egal, ob vor 40, 60 oder was weiß ich wie viele Jahren oder ob das erst ein paar Wochen zurückliegt. Es erinnert uns daran, dieses Versprechen, das ich gegeben habe, halte ich's. Und das, was der Herr gegeben hat, erhält's. Es ist auch die Begründung, wenn wir Abendmahl feiern, es ist die Begründung der Gemeinschaft mit den Geschwistern des Glaubens. So sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben, sagt Paulus im Korintherbrief. Im Abendmahl mache ich zudem noch die Erfahrung der Gemeinschaft mit anderen Geschwistern im Glauben. Wir feiern das nicht immer ganz alleine. Denn Jesus Christus hat am Kreuz von Golgatha einen doppelten Bund begründet. Er hat nicht nur die Beziehung zwischen uns und dem Vater im Himmel ermöglicht, sondern darüber hinaus sind wir durch seine Erlösung auch in die verbindliche Gemeinschaft seines Leibes, die Gemeinde, hineingerufen. Daher hat der Herr das letzte Abendmahl auch nicht allein, sondern mit allen Jüngern gemeinsam gefeiert. In dem Wissen, dass alle, nicht nur der Judas, nicht nur der Petrus, alle sind sie weggelaufen. Alle. Das Abendmahl ist die Annahme des Angebotes Gottes zu einem Leben mit ihm. Und das hineingenommen werden in den konkreten, sichtbaren Leib Christi als begnadigter Sünder. Das Abendmahl veranschaulicht uns also immer wieder neu, worauf unsere Gemeinschaft gegründet ist. Gemeinde war schon immer und wird es auch immer bleiben, ein geistlicher Organismus, der aus unterschiedlichsten Menschen gebildet wird. Menschen, die mir passen, die mir nicht passen, Menschen, die ich gut finde, die ich weniger gut finde, die mich gut finden oder nicht gut finden, ist völlig egal. Wir sind vom Herrn hier zusammengestellt. Wir sind Gottes Kinder geworden durch Jesu Tod am Kreuz und damit sind wir untereinander auch Geschwister. Du kannst dir deine Geschwister nicht aussuchen. Das ist auch gut so. Und Geschwisterschaft ist eines der stärksten Kraftquellen der Kinder Gottes und bedeutet einen großen Segen. Leider vergessen wir das oft. Was mich die Geschwister in verfolgten Situationen wirklich lehren, ist, wie wichtig Gemeinschaft ist. Dann spielt das plötzlich alles keine Rolle mehr, die ganzen Unterschiede, in denen wir so leben, unsere unterschiedlichen Vorstellungen von Dingen, wie Gemeinde aussehen muss und so weiter. In solchen Drucksituationen ist es egal. Die haben sich nur noch und sie beten miteinander. Und sie erleben sich gegenseitig als Ermutigung und als Kraftquelle. Das Abendmahl stellt uns neu in diese Geschwisterschaft. Ich möchte uns bitten, nachher im Abendmahl den Kelch, das Brot und den Kelch nicht einfach nur still zum Nachbarn zu geben. Der da neben dir sitzt und auch an diesem Abendmahl teilnimmt, wenn er das denn möchte, der ist dein Bruder oder deine Schwester im Glauben. Und egal, ob du ihn leiden kannst oder ob du denkst, meine Güte, und denkst, heute sitze ich am falschen Platz oder irgendwas. Weiß nicht, was da gerade so in dir vorgeht. Es ist egal, du kannst ihm das Brot weiterreichen mit den Worten, Christi Leib für dich gebrochen. Weil er ist nicht nur für die gestorben, die ich mag oder die mir gleich sind oder ähnlich sind. Er ist für alle Menschen gestorben. Und wenn du den Kelch weitergibst, das ist Christi Blut für dich vergossen. Das wäre das Wenigste. Und wenn du dich traust, segne ihn dabei. Das Abendmahl stellt uns neu in diese Gemeinschaft. Und vielleicht ist es hier und heute auch der Auslöser, mein Verhältnis zu meinen Geschwistern zu klären, beziehungsweise mit Jesu Hilfe klären zu lassen. Es macht mich stark, wenn ich in heilen Beziehungen lebe. Und es raubt mir die Kraft, wenn ich um mich herum kaputte Beziehungen habe. Und als letztes, Abendmahl ist immer auch ein Ausblick. Ein Ausblick in Hoffnung. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich auf neue davon trinke im Reich Gottes. So endet das Abendmahl bei Jesus. Und in der Offenbarung lesen wir, selig sind die, zum Hochzeitmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Der vierte und letzte wichtige Kraftquelle beim Abendmahl zielt auf unsere Zukunft hin. Als der Herr dieses zuletzt mit seinen 12 Jüngern gehalten hatte, versprach er dies wieder zu tun im vollendeten Reich Gottes. Und entsprechend finden wir im letzten Teil der Bibel die Schilderung des Hochzeitmahls des Lammes in der Offenbarung 19, das die Erfüllung dieser Verheißung Jesu darstellt. Da wird ein Hochzeitsmahl gefeiert. Das ist nur der Ausblick darauf. Viele von uns waren schon auf Hochzeiten eingeladen. Da gibt es meistens sehr opulentes Essen, schönes zu trinken, tolle Stimmung. Da wird gefeiert und getanzt und gemacht. Das ist aber auch nur ein Abklatsch von dessen, was auf uns wartet. Und ich muss das mir ab und zu wieder vor Augen halten. Das, was ich hier im Moment an Jammertal erlebe, ist nicht das letzte Wort. Das Abendmahl hält hier auch unsere Hoffnung auf Gottes neue Welt, ohne Leid, ohne Tränen und ohne Geschrei lebendig. Das Beste kommt noch. Viele unserer Sehnsüchte und die noch ausstehenden Zusagen Jesu Christi werden sich erst dann erfüllen. Das Abendmahl erinnert uns an diese Zukunft bei ihm und will daher auch eine heilsame Wirkung auf unsere Gegenwart haben. Weil das Beste noch kommt, können wir mit Unerfüllten in diesem Leben besser umgehen. Ihr Lieben, ich denke anhand dieser vier Punkte, Vergewisserung der Erlösung, Verdeutlichung des Bundes, Begründung der Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern und dem Ausblick auf die Hoffnung, die wir haben, da wird deutlich, warum das Abendmahl wirklich eine Kraftquelle auch für die ist, denen es schlecht geht. Denen es hilft, uns allen wird es helfen, im Glauben festzubleiben. Präventiv oder weil es dir gerade nicht gut geht. Egal. Der Herr möchte uns im Abendmahl heute Kraft geben. Mir tut jeder leid, der daran nicht teilnimmt, der sich das entgehen lässt. Sag das denen, die es nicht mitgekriegt haben. Boah, heute war Abendmahl. Das war gut. Das war richtig gut. Boah, ich bin neu erfrischt. Das ist in unserem traditionellen Denken irgendwie, sind da manchmal falsche Bilder. Da ist irgendwas Todernstes, irgendwas Trauriges, möglichst mit dunkel gekleideten Männern da vorne, Schlips bis oben hin zugezogen. Und das ist denen wie Erlösung. Das passt manchmal nicht. Und ich möchte mich da nicht lustig drüber machen. Das ist nur, ich habe manchmal den Eindruck, das ist nicht der Ausdruck, den eigentlich der Herr in sein Abendmahl gelegt hat. Das spiegelt das nicht wider. Und ich möchte, dass wir das widerspiegeln, die Gnade und die Liebe und die Barmherzigkeit unseres Herrn. Ich wünsche uns, dass wir das gleich erleben. Ich wünsche uns, dass wir den Mut finden, dem anderen das auch zuzusprechen. Ich wünsche uns, dass dieses Abendmahl, wenn wir das dann nachher feiern, uns zur Kraftquelle wird. Amen.